Bildern. Nimm mir da Not. Jetzt haben wir so ein schönes Teil. Endlich Platz für die Zellen. Nimm mir da Notenständer. Die man Angst gehabt, dass der umfliegt. Uah, ich bin so laut. Danke, Richard. Genau, mein Glas hat auch Platz. Super, jetzt geht's mir besser. Gott sind auch die Kleinigkeiten wichtig. Ja, wir fangen jetzt eine neue Predigtreihe an. Zu diesen drei Sätzen, die Gott uns geschenkt hat. Oder zu diesen drei Sätzen, mit denen Gott uns gezeigt hat, wer wir sind. Wo uns geholfen hat, das, wer wir sind, was wir sind, was uns wichtig ist, was uns ausmacht. Ganz einfach zusammenzufassen. Komm, wie du bist. Bring, was du hast. Hilf uns, die Stadt zu verändern. Und ich habe für die erste Predigt aus der Serie die Idee vom Andreas aufgegriffen, der gemeint hat, naja, es gibt genug beispielhafte Personen in der Bibel, wo man das lernen kann, dieses Komm, wie du bist, wo man sehen kann, dass Gott Menschen so verwendet, wie sie sind, ohne Wenn und Aber. Menschen, die vordergründig oder nach menschlichen Ermessen einiges falsch gemacht haben, nach menschlichen Ermessen nicht fähig sind, es nach menschlichen Ermessen völlig vergeigt haben. Und Gott verwendet die Menschen, aber weil es nicht um uns geht, sondern um ihn und weil für ihn jeder Mensch wichtig und wertvoll ist. Und das Schöne ist, denn bei so einer Themenpredigt hat man ja große Freiheiten und ich habe mir die Freiheit genommen, meinen Lieblingsapostel als Vorbild zu nehmen, den Petrus. Und es ist fast ein bisschen unangenehm, dass der jetzt so, man hat so ein tolles, großes Bild von ihm. Du bist der Fels, du bist Petrus, bla bla bla. Ja, schon. Aber mir geht's auch ein bisschen drum. Und ich glaube, das ist auch in seinem Sinne, ihn ein bisschen von diesem Sockel runterzuholen, auf den Menschen ihn stellen. Und statt Petrus auf den Sockel zu stellen, Jesus auf den Sockel zu stellen, um den es wirklich geht. Schauen wir uns das Leben von Petrus mit Jesus an. Was vor seiner Begegnung mit Jesus war, wissen wir nicht. Er war so Gewerbetreibender, so kleiner, mittlerer Gewerbetreibender mit seiner Fischerei, mit seinem Fischereigeschäft. Und dann taucht eines Tages am See Genezareth in Kapernaum, taucht dieser Jesus auf und fängt an zu predigen, zu heilen, Wunder zu wirken. Und kurz nachdem Jesus öffentlich beginnt, öffentlich aufzutreten, begegnet er. Der Petrus gehört zur ersten Gruppe von Menschen, die Jesus in seinen engen Dienst berufen hat. Das waren zwei Brüderpaare, er und sein Bruder Andreas und dann der Jakobus und der Johannes, auch Brüder. Das waren die ersten, die er zu sich gerufen hat. Und das Interessante ist, da wird schon was sichtbar von Petrus. Petrus, in Matthäus 4, Verse 18 bis 20 steht, Petrus ließ sofort alles liegen und ging mit Jesus. Das finde ich spannend, dieses sofort. Er hat nicht nachgedacht. Er hat nicht lange überlegt, sondern gedacht, boah, Wahnsinn, ja, da gehe ich mit, der Mensch, der hat was. Das zieht mich an. Da ist irgendwas mit dem. Und er ist ja dann, wie wir später nachlesen, auch einer der am schnellsten begreift, wer dieser Jesus tatsächlich ist, dass dieser Jesus viel mehr ist als nur ein Prophet. Jesus stellt seinen Jüngern einmal die Frage, Matthäus 16, 15, findet ihr, da könnt ihr das nachlesen, wo er dann seine Jünger fragt, naja, wofür halten mich die Menschen? Und die sagen, ja, für Elia, für Mose, für bei einem Propheten, was weiß ich. Und dann fragt er seine Jünger, na, was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und der Petrus ist der, der als erster sagt, du bist der Messias, also der Erlöser, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, der Mensch gewordene Gott, Gott, der Mensch geworden ist. Dann gibt es eine andere Stelle, Johannes Evangelium Kapitel 6, so ab der Mitte von Kapitel 6, ab Vers 30 ungefähr geht das los. Heute gibt es eine sehr herausfordernde Predigt von Jesus, wo er über seinen Opfertod, seinen stellvertretenden Opfertod spricht, ganz ziemlich offen und unverblümt und wie die Leute das an heidnische Opferkulte erinnern und sie sagen, der spinnt ja, der ist ja völlig wahnsinnig geworden, was ist das für ein Irrer? Und wo da steht, von dem Zeitpunkt an haben sich viele von ihm abgewandt und sind nicht mehr mit ihm gegangen. Und dann fragt Jesus seine 12 aus dem engsten Kreis, ja, was ist mit euch? Werdet ihr es auch gehen? Und wieder ist es der Petrus, der sagt, Herr, wo soll man denn hingehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Auch da wieder, wo Jesus in seinem Herzen irgendwo was ganz Entscheidendes begriffen hat, wo er begriffen hat, das, was dieser Jesus hat, das ist einzigartig, das gibt sonst nirgends. Und selbst wenn er die verrücktesten Dinge sagt, das, was dieser Mensch repräsentiert, was er ist, was er lebt, das ist so anziehend, ich kann unmöglich woanders hingehen. Petrus bekommt auch eine neue Identität von Jesus. Er heißt ja eigentlich mit Taufen, hat es damals nicht gegeben, wir sagen Taufname, Simeon, das heißt Erhörung, also im Sinne einer Gebetserhörung kann man das verstehen. Und Jesus sagt zu ihm, du bist Kephas oder Petrus, das heißt ein Stein oder ein Felsen, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Da wird schon eine Berufung sichtbar. Und auf der anderen Seite hat der Petrus aber auch ein paar Probleme gehabt. In seinem Verständnis von Jesus. Mit ein paar Sachen hat er ziemliche Mühe gehabt. Er hat mit der Gnade, das war nicht so leicht für ihn, seine erste Reaktion bei der Berufung, als er erkennt, wer das, dieser Jesus ihn beruft, sagt, der Herr, geh fort von mir, ich bin ein schuldbeladener Mensch. Einerseits ja, andererseits Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern um uns mit Gott zu versöhnen. Da hat irgendwas in seinem Kopf, ist da noch nicht zusammengegangen. Und auch nach den 3 Jahren, die er mit Jesus gegangen ist, und kurz bevor Jesus verurteilt und getötet wurde, wie Jesus seinen 12 die Füße wäscht, ist es wieder der Petrus, sagt, nein, das geht nicht, du kannst mir doch nicht die Füße waschen, das ist ja ein Unding. Und wie Jesus ihm dann sagt, ja, aber das ist notwendig, dann glaubt er wieder, okay, na, wenn ich gewaschen werden muss, na, dann muss ich komplett gereinigt werden, weil ich bin ja ein sündiger, schuldbeladener Mensch. Und da sagt Jesus wieder, nein, bist du nicht. Die Füße sind genug. Du bist schon rein. Er hat auch eine Neigung gehabt, göttliche Dinge auf menschliche Weise zu tun. Wie Jesus das erste Mal offen von seinem Tod am Kreuz spricht zu den 12, ist er es, der dann sagt, um Gottes, na, das darf niemals, darf so etwas geschehen mit dir. Und wo ihm Jesus ziemlich heftig drüber fordert und sagt, das ist die Stimme vom Widersacher, vom Feind, der mich zu Fall bringen will und der verhindern will, dass ich meinen eigentlichen Auftrag ausführe. Geh weg von mir mit diesen giftigen Aussagen. Und wie Jesus gefangen genommen wird, wird im Garten, die Szene im Garten, da kommen die ganzen Soldaten und Tempelwache und die Leute daher, nehmen Jesus gefangen, nehmen ihn mit und Petrus zieht sein Schwert und haut einfach irgendwie blindlings rein und haut dem einen das Ohr ab, der da riesen Glück gehabt, dass er nicht tot war, weil so schlecht waren die Schwerter damals nicht. Hat Jesus wieder gesagt, willst du das verhindern, was mein eigentlicher Auftrag ist? Er hat da auch irgendwas nicht verstanden gehabt. Und er war irgendwo so ein ziemlich zerrissener Mensch. Auf der einen Seite war er so schnell begeistert und auf der anderen Seite hat er aber dann große Mühe gehabt, es durchzuziehen. Und für mich bringt diese Geschichte vom Boot, wo Jesus auf dem Wasser geht, so schön zum Ausdruck. Er ist derjenige, der sagt, boah Jesus, wenn du das bist, dann sag mir, ich soll auf dem Wasser zu dir kommen. Ich meine, auf die Idee muss man mal kommen, ja. Das ist jetzt nicht das Naheliegendste, wenn der Sturm tobt und da marschiert einer am Wasser herum, dass ich sage, okay, ich gehe da jetzt zu dir auf dem Wasser, zu dir rüber. Ja? Der hat solche Ideen gehabt. Und das taugt Jesus. Er sagt ja nicht, hör auf mit dem Blödsinn, sagt dann, ja, komm. Aber wie er dann losmarschiert, auf einmal sieht er die Wellen und den Sturm und hat den Fokus verloren. Hat den Blick aufs Wesentliche verloren und zack, geht er unter. Und der Gipfelpunkt seines Versagens ist dann, wie er Jesus verratet. Er hat ein paar Stunden vorher hat er noch gesagt, ich werde dich nie verraten, ich lasse mich umbringen, bevor ich dich verrate. Können uns mal lieb vorher den Kopf abschlagen. Und was macht Petrus dann? Und die dritte Verleugnung ist eigentlich die schlimmste, weil man muss sich bewusst, ich möchte euch das ein bisschen erklären, was Petrus da gesagt hat. Da steht in Matthäus 26, Vers 74, da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Ja. Die Hoffnung für alle überträgt das so. In anderen Übersetzungen steht, er fing an, sich zu verwünschen und zu schwören. Das trifft's nicht ganz. Denn, was der Petrus gesagt hat, war, wenn ich diesen Menschen kenne, dann soll ich unter dem Bann stehen. Und das hat damals bedeutet, mit dem Bann heißt das, du bist aus der Gemeinschaft der Juden ausgeschlossen. Du bist ausgeschlossen aus Gottes Volk, du gehörst nicht mehr dazu. Du bist wie ein Heide, wie ein Unbeschnittener. Und das war ein Schimpfwort damals. Das waren die Grauslichen, die wir, mit denen man nicht anstrafen will. Oder um Gottes Willen nicht einmal anstreifen darf, weil wir sind Gottes Volk und die sind die dreckigen Götzendiener, weil, sage ich jetzt so salopp, ja, aber das hat einen sehr ernsten Hintergrund. Das hat Petrus gesagt, wenn ich Jesus kenne, dann will ich ein Heide, dann soll ich ein Heide sein. Und dann hat Jesus ihn angeschaut und dann hat der Hahn gekräht und dann ist ihm gedämmert, was Jesus ihm ein paar Stunden vorher gesagt hat, und er ist gegangen und hat bitterlich geweint. Das können wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wo die Tränen hergekommen sind. Dass das Tränen tiefster Verzweiflung waren. Weil er sich so zu sowas Irrsinnigen hat hinreißen lassen, nur weil er Angst gehabt hat vor den Leuten dort. Warum erzähle ich euch das? Weil in der Bibel, mein Verständnis von den Personen in der Bibel ist folgendes, das waren keine Heiligen, das waren keine Superhelden, das waren keine irgendwelchen Überdrüber-Typen, das waren ganz normale Menschen, so wie du und ich. Die haben sich nicht sehr unterschieden von uns in unseren Stärken, die wir alle haben, aber auch nicht in unseren Schwächen, die wir genauso haben. Nach menschlichen Ermessen hat der Petrus das super losgezogen. Er hat den Messias erkannt. Er war nicht nur bei den 12 vom engsten Kreis, sondern innerhalb dieser 12 war sogar beim allerengsten Kreis, den 3, Petrus, Jakobus, Johannes. Das heißt, er war der Supergewinner quasi. Doppeljackpot. Und nach menschlichen Ermessen hat er es völlig vergeigt. Hat er alles verspielt durch Blödheit und Angst vor Menschen. Und hat sich selber unter den Fluch von Gott gestellt. Und das hat man damals nicht nur so einfach gesagt. Damals war den Menschen noch bewusst, dass das eine ganz reale Bedeutung hat, auch eine geistliche Bedeutung. Und diesen Petrus hat Jesus wieder völlig hergestellt. Er hat ihn nicht ausgeschlossen. Er hat nicht seine Berufung nicht widerrufen. Er hat nicht gesagt, okay, Petrus, du hattest deine Chance, sorry, ich suche mal wen anderen, hat er nicht gesagt. Ich komme zu meiner Kernbibelstelle, Johannes Evangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 18, da steht. Das ist die Stelle, wo nach der Auferstehung Petrus, ich glaube der Jakobus, Johannes, Andreas waren auch dabei. Ich merke mir das immer so schlecht, diese Details. Jedenfalls, sie gehen fischen. Und dann steht da einer am Fluss und am Ufer und dann sahen sie, ja, das ist ja Jesus. Und Petrus springt ins Wasser, schwimmt hin und dann ist Jesus da, dann ist dieses Kohlenfeuer, dann bratet er Fische und dann essen sie gemeinsam mit ihm. Und nach diesem Frühstück sagt Jesus zu Simon Petrus Folgendes. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte. Und sagte, Herr, du weißt ja ohnehin alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Was heißt das? Da stecken viele Dinge in dieser Stelle drinnen. Das erste ist ein Eingeständnis von Petrus. Wenn Jesus davon spricht, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, dann steht da im griechischen Text das Wort Agape. Das ist diese göttliche, völlig selbstlose Liebe. Eine Liebe, die nicht auf sich selber schaut. Und Petrus antwortet, und das ist kein Zufall, dass da steht, ich weiß, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das haben wir im Deutschen bewusst anders formuliert, weil im Griechen steht da dieses Phileia, das ist die freundschaftliche Liebe. Ja. Petrus hat zugegeben, dass er Jesus diese Liebe, die er von ihm empfängt, nicht zurückgeben kann, dass er das nicht schafft. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil seiner Wiederherstellung, dass er einfach sagt, ja, ich stehe da, so bin ich. Ich komme zu dir, so wie ich bin. Das ist es, was ich habe. Und was sagt Petrus drauf? Entschuldigung, Jesus drauf? Jesus sagt nicht, oh je, schade. Hätten wir eigentlich mehr gewünscht. Jesus sagt was ganz was anderes. Jesus gibt ihnen einen mehrfachen Auftrag. Das ist auch interessant. Weide meine Lämmer und hüte meine Schafe, stehen auch wieder verschiedene Wörter im Griechischen. Weide meine Lämmer, das geht so in Richtung eines Hirtenauftrages. Das hat was Fürsorgliches an sich. Sorge für andere Menschen. Kümmere dich um andere Menschen. Schau, dass sie gestärkt, ausgerüstet, befähigt werden. Investiere dich in diese Menschen. Ja. Und das Hüte meine Schafe hat eine andere Bedeutung. Das ist so mehr ein Leitungsauftrag. Das heißt, Jesus spricht ihm Autorität, so eine Richtung vorzugeben. Zu sagen, da geht's entlang. Er spricht ihm zu, ich gebe dir den Auftrag, andere zu führen, anderen zu zeigen, wo sie hingehen sollen. Das heißt, Jesus gibt ihm einen doppelten Auftrag. Einerseits dieses Fürsorgliche, sich um andere Menschen kümmern, für andere Menschen da sein, aber gleichzeitig auch diese Autorität, Richtung vorzugeben. Und wir sehen ja später, wie Petrus dann ist, wo dann die Pfingsten gekommen ist, was der Petrus ja dann vor vielen tausenden Menschen gepredigt hat. Das muss ja eine Riesenmenge gewesen sein. Wenn 3000 sich allein bekehrt haben, müssen das ja viel mehr gewesen sein. Er hat ihm da diesen bestätigt und eigentlich seinen Auftrag, ja, neu ausformuliert. Und dass er dreimal, dass Jesus Petrus gefragt hat, das könnte man jetzt falsch verstehen, dass er sagt, na, jetzt hat er so schön reingebohrt, ne, dreimal verraten, jetzt will ich es dreimal wissen. Ich sehe das, man kann das auch ganz anders herum sehen. Petrus hat ihm dreimal verraten. Jesus hat seine Berufung dreimal bestätigt. Für jedes Mal, wo er ihn verraten hat, hat er ihm zugesprochen, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Auch das ein Symbol für die völlige Wiederherstellung von Petrus. Und dann gibt es noch eine interessante, habe ich eine interessante Auslegung gelesen vom letzten Vers, darum habe ich den hineingenommen. Als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Der Text legt nahe, dass das mit seinem Tod, er ist ja dann als Märtyrer gestorben, sprich er ist umgebracht worden, weil er an Jesus geglaubt hat. Für seinen Glauben ist er gestorben. Aber man kann das auch weiter auslegen und das finde ich sehr spannend. Dieses die Hände ausstrecken und sich führen lassen, kann man auch sehen als Symbol der Hingabe. Der Hingabe an Jesus. Sprich, man kann das auch so sehen. Jesus sagt ihm, schau, früher ist es nach deinem Kopf gegangen. Hast du glaubt, es muss so gehen, wie es dir vorkommt, wie du es empfindest. Aber ich spreche dir zu, dass du ein Leben in völliger Hingabe führen kannst. Ein Leben, wo du deine Hände ausstreckst und dich dorthin führen lässt, wo dein alter Mensch vielleicht nicht hin will, aber wo ich die Verheißungen für dich habe. Auch das ist eine mögliche Auslegung für diese Stelle. Und ich finde das sehr schön, weil das finde ich ist so oft, dass wir so Aussagen in der Bibel haben, die oft noch viel mehr in die Breite und in die Tiefe gehen, als es am Anfang, am ersten Blick ausschaut. Das finde ich sehr berührend. Was sagt uns das für uns heute? Der Petrus war kein Versager. Der Petrus hat von Gott tolle Gaben und Talente mitbekommen. Er war ein sehr begabter Mensch. Überhaupt keine Frage. Sonst hätte er diesen Auftrag nicht ausfüllen können, den er dann später bekommen hat. Das wäre nicht möglich gewesen. Ja. Aber aus eigener Kraft funktioniert das nicht. Das geht nicht. Wir können es nicht aus eigenem heraus. Wir brauchen auch dieses Pfingsten, wo dann der Heilige Geist kommt und wo uns der Heilige Geist befähigt, das aus seiner Kraft herauszumachen und nicht aus eigener Kraft heraus. Man kann vielleicht das auch so sehen, das, was der Petrus vor der Auferstehung und vor Pfingsten gemacht hat, ist Nachfolge aus eigener Kraft. Das, was der Petrus nach Pfingsten gelebt hat, ist Nachfolge aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Tür steht uns ja allen offen. Der Heilige Geist ist ja da seit Pfingsten und ist nimmer mehr weggegangen. Wenn wir die Tür für ihn aufmachen, kommt er immer, immer wieder. Und das ist ja, jetzt bin ich überzeugt davon, ja nicht nur eine einmalige Sache, das Buff, der kommt rein und alles ist gut, sondern das ist ein Prozess, wo er uns immer mehr und mehr ausfüllt. Das ist auch dieser Prozess, so wie der Prozess der Nachfolge geht. Ja, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir unser Leben Jesus in die Hand geben, ja, dann sind wir vor Gott gerecht. Da ist unsere Schuld ausgelöscht, gibt's nichts mehr, ja. Und dann ist er doch, sagt uns die Bibel, ist er doch der alte Mensch, der noch an uns dran klebt, der uns noch zurückhalten will, der uns bremst, blockiert und den wir Stück für Stück sterben darf. Das ist so dieses Beidseitige immer, ne? Das, was nach menschlichem Ermessen, das geht nach menschlichem Ermessen nicht zusammen, aber bei Gott irgendwie scheinbar doch. Und so, wie wir sehen können, dass der Petrus auf eine Art gut und richtig war und für Gott bei Weitem gut genug war, um ihn zu verwenden, um ihn zu gebrauchen, auf eine ganz starke Weise, so können wir auch vertrauen, dass Gott dich und mich und jeden Einzelnen von uns gut und richtig geschaffen hat. Und es stimmt, wir sind alle auf eine gewisse Weise zerbrochene Menschen und wir brauchen, jeder von uns braucht sein Leben lang Veränderung bei meinen, deinen, unseren Schwächen und Charakterfehlern. Man kann es auch so sehen, Gott liebt uns zu sehr, um uns dort zu lassen, wo wir sind. Weil das tut uns nicht gut, das macht uns nicht glücklich und andere auch nicht. Und Gott will das nicht. Gott will, dass wir ein Leben in Fülle haben. Das ist sein Versprechen an uns. Und da kommen wir hinein, wenn wir den Heiligen Geist an uns heranlassen und an uns arbeiten lassen. Gott sieht den Schatz in uns, in jedem von uns, ja. Und ich möchte es euch zusprechen, dass jeder von euch, wir alle haben einen Schatz in uns, einen Schatz an einmaligen Gaben und Talenten. Und Gott kennt das alles, er hat es ja in dich reingelegt, darum weiß er, was das ist. Und er wird dafür sorgen, dass diese Dinge ans Licht kommen. Und das Schöne ist, wenn er dafür sorgt, dass diese Dinge ans Licht kommen, dann kommen sie auf eine gute und schöne und heilsame Weise ans Licht. Wenn wir Menschen sehen, die furchtbar destruktiv leben und die massiv negativen Einfluss auf Länder und Geschichte und uns gehabt haben, das sind meistens extrem begabte Menschen, aber wo die Gaben dann halt in eine falsche Richtung und in eine zerstörerische Richtung gegangen sind, weil sie nicht in Jesus verwenden, zur Verfügung gestellt worden sind, sondern Menschen aus eigenem probiert haben. Und dann halt auch immer wieder ins Böse und Negative hineinkippen. Ja. Aber wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir ihm diese Dinge in die Hand legen, dann wird er das ans Licht bringen. Egal wo du stehst, egal wie wichtig oder unwichtig du dir vorkommst, das ist völlig wurscht. Und einerseits stimmt es natürlich, wir sagen immer, ja, Jesus soll ja durch uns sichtbar werden, das stimmt. Aber, ich sage jetzt nicht, dass das nicht so ist, ja, keine Sorge. Jesus wird durch jeden Einzelnen von uns auf eine ganz einzigartige Weise sichtbar. Er wird durch mich anders sichtbar als durch die Marlene, durch den Jan, durch die Esthera, durch die Anna, meine Tochter oder wer auch immer, ja. Deswegen ist jeder Einzelne auch so wichtig. Weil diese einzigartige Weise, wie Jesus durch uns zum Ausdruck kommt, das braucht auch Ergänzung, weil das erst in der Gemeinschaft das ganze große Bild gibt. Deswegen ist es ja auch im Neuen Testament nicht vorgesehen, dass wir Nachfolge für uns alleine leben. Einerseits, weil dann der Gemeinschaft was fehlt, weil der Gruppe was fehlt, aber andererseits, weil uns auch was fehlt, weil auf der anderen Seite brauchen wir die anderen auch, um uns in ein Gleichgewicht zu bringen. Wenn wir für uns allein stehen, dann kann es genauso passieren, dass wir mit unseren Stärken einseitig werden und dann immer mehr so abdriften ein bisschen, ja? Weil uns einfach die Korrektur durch die anderen fehlt und uns andere nicht spiegeln und uns andere nicht sagen. Ich meine, ja, wenn man sich aneinander reibt, das ist nicht immer angenehm. Aber ohne dem gibt's keine Veränderung. Ohne dem wachsen wir nicht, ohne dem kommen wir nicht weiter. Und spannend finde ich, dass ich habe so mein Gedanke dazu ist, dass die Menschen, mit denen ich die größte Mühe habe, und das nehme ich mich genauso herein, das gilt für mich genauso wie für jeden anderen, aber die Menschen, mit denen ich die größte Mühe habe, wo ich mir denke, das sind wahrscheinlich die, die ich am meisten brauche. Weil die sozusagen mein Gegenpol sind. Und wenn ich die nicht habe und denen nicht zuhöre, auch wenn es mich nervt, und man denkt, nicht schon wieder oder so, ja. Also so geht's mir. Aber das Gleiche und so, ne? Aber es ist wichtig, dass ich da hinhöre und das ernst nehme, was diese Menschen sagen, weil ich sonst abdrift. Also das ist, Gott hat sich schon was gedacht dabei. Es ist jetzt kein, er legt uns da keinen religiösen Druck auf, du musst in die Gemeinde gehen, bla bla bla. Um das geht's ja überhaupt nicht. Er will uns was Gutes tun. Es ist ja Hilfe für uns. Es ist ja ein Schatz darin, dass wir zusammen, dass wir unsere Kräfte bündeln. Wenn wir an den Turmbau von Babel denken, da sagt Jesus, die Menschen sind ohne Gott gegangen und Gott hat gesagt, die sind eins, die sind sich einig und wenn die sich einig sind, dann ist ihnen nichts unmöglich. Und das war ohne Heiligen Geist. Deswegen hat er dann auch die Sprachverwirrung reingebracht, weil er gesagt hat, ohne Heiligen Geist führt das zu nichts Guten. Besser sie sind sich nicht einig, weil sonst wird das Ende das in einer großen Katastrophe. Aber stellt euch einmal vor, was das heißt, wenn wir uns in Jesus durch den Heiligen Geist einig sind, was dann möglich wird. Was für eine Kraft da drinnen steckt. Ja. Lasst das einmal ein bisschen sickern. Ja. Ein Gedanke noch, wo Hindernisse sein können. Warum gelingt es nicht? Warum können wir das nicht annehmen? Warum, was macht es mir schwer, es anzunehmen oder zuzulassen oder mir selbst zuzugestehen, dass ich so kommen kann, wie ich bin? Ist nicht immer leicht. Wir alle haben unsere Bilder im Kopf. Jeder von uns hat seine persönliche Lebensgeschichte, wo Menschen ihm was anderes gesagt haben, wo man Träume zerplatzt sind und, ja. Was können da Hindernisse sein? Eins habe ich schon angesprochen, das ist die Gnade, mit dem der Petrus auch so seine Mühe gemacht hat. Das Leistungsdenken ist in unserer Kultur eine ganz, ganz starke und sehr, sehr tief sitzende Prägung. Und das Interessante ist, es gibt da eine katholische Art des Leistungsdenkens. Die katholische Art des Leistungsdenkens sagt, du bist schuldig und musst dein Heil über Gebete und gute Werke erarbeiten. Ja? Das ist die katholische Version davon. Die evangelische Version ist, und die gibt's nämlich auch, oder die, ich sage jetzt besser die protestantische, weil die ist auch ganz stark in den Freikirchen drinnen, ja, ist, Gott hat so viel gemacht für dich. Also die Freikirche und die Protestanten sagen, ja, die Gnade ist umsonst, das ist ja ganz klar, die blöden Katholen, was die da für einen Schmarrn daherreden. Ne? Nur, die Protestanten sagen dann, wir haben so viel für Gott von Gott bekommen, jetzt sind wir ihm was schuldig. Jetzt sind wir ihm schuldig, dass wir hackeln für ihn wie die Viecher. Dass wir uns investieren ins Reich Gottes und. Kennt ihr das? Und das ist genauso falsch, das ist genauso eine Lüge. Entweder ist es Gnade oder ist es nicht Gnade. Und wenn es ein Geschenk ist, dann ist es ein Geschenk und dann müssen wir Gott keine Gegenleistung dafür erbringen. Die Katholiken wollen sich's vorher verdienen, die Protestanten wollen sich's nachher verdienen. Verdienen wollen sie sich's beide. Und das kann ein großes Hindernis sein, zu empfangen, wenn ich nicht frei bin zu sagen, ich schaff's eh nicht. Das ist ja das Schöne dran, dass die Maßstäbe von Jesus so hoch sind. Liebe deine Feinde. Könnt ihr das? Ich kann es nicht. Ich scheitere dann daran regelmäßig. Aber mit Gottes Hilfe geht's dann. Und genau, es wird leichter. Es wird immer besser. Ich bin froh, dass ich es nicht in der Weise vergeben muss, wie es der Richard erlebt hat. Und trotzdem fällt es mir nicht leicht. Ja. Und das Tröstliche daran ist, wenn der Maßstab unerreichbar ist, dann geht es eh nur aus Gnade. Dann ist jedes Abkämpfen, Abstrudeln ja von vornherein ein Blödsinn. Weil ich es eh nicht niemals schaffen werde. Ja. Dann kann ich doch gleich sagen, okay, ich nehme es aus Gnade an. Ich kann es nicht, Heiliger Geist, komm du und mach du. Und das funktioniert, das weiß ich, das erlebe ich immer wieder. Wenn ich aufgebe und sage, ich kann es nicht, mach du, Jesus, dann geht's auf einmal, dann wird's. Ein anderes großes Hindernis ist auch Scham. Das ist etwas Furchtbares in unserer Kultur, dass wir eine Sündenbockkultur haben. Gerade im deutschsprachigen Raum sind wir ganz furchtbar, was das betrifft. Da sind andere Länder nicht so arg wie wir. Aber im deutschsprachigen Raum, wenn da ein Fehler passiert, dann ist die Reaktion nicht, okay, wie ist das passiert und wie können wir dann besser machen, sondern bei uns ist die Reaktion drauf, wer ist schuld? Und wenn du derjenige bist, der schuld bist, dann bist du ein armes Schwein. Ja, genau, das ist die Welt. Ja. Ja, das ist diese Schamkultur. Da können wir nachher noch drüber reden, den Unterschied zwischen Scham und Schuldkultur. Schuldkultur ist viel besser, weil in einer Schuldkultur gibt es Gnade und Vergebung. In einer Schamkultur nicht. Da stehst du dann da. Ja. Und das ist ein zutiefst antichristliches Denken, dass ich keine Schwäche zeigen darf, weil ich sonst bloßgestellt werde. Früher haben mir die Leute am Pranger gestellt, heute postet man ein Foto auf Facebook, ist kein Unterschied. Ist um nichts besser. Dieses nichts annehmen können, ist auch ein Teil davon, ja genau. So diese Scham, oh Gott, ich habe jetzt was empfangen, ja. Aber machen wir weiter. Die Zerrissenheit von Petrus habe ich da auch noch, nicht? Dieses einerseits ja und andererseits nein. Und bei dieser Zerrissenheit, in der stehen wir alle drinnen, das Spannungsfeld, dem kommen wir ja nicht aus. Das ist so. Damit sollte man zu leben lernen. Und das können wir dann, wenn wir den Blick auf die richtigen Dinge lenken. Wenn wir den Blick nicht auf dauernd auf unser Versagen und auf unsere Fehler und auf unsere Schuld und wo wir andere Menschen verletzt haben, richten, sondern wenn wir den Fehler auf Jesus richten und auf das, was er uns zuspricht, auf das, was er uns an Gaben und Talenten geschenkt hat. Wisst ihr, wir dürfen und sollen uns an den schönen Dingen freuen, die er uns geschenkt hat. Das ist wichtig. Das dürfen wir. Wir dürfen uns an unseren Gaben freuen. Ich freue mich darüber, dass Gott mich befähigt hat, leibende Predigten zu halten. Ja, das finde ich super. Aber ich bin jetzt in dem Sinn nicht stolz drauf. Ich halte mich deswegen nicht für was Besseres. Ja, das ist so wie halt Kinder sich freuen, wenn sie ein Geschenk kriegen zum Geburtstag oder so. So kommt mir das vor. Ich denke, super, boah, cool. Aber jetzt nicht. Ja, wie auch immer, ja. Aber versteht sie mich, was ich meine, ja? Wir dürfen uns freuen an den guten Dingen, die er uns gibt. Das ist wichtig, ja. Und ein ganz wichtiger Punkt, und auf den möchte ich ein bisschen mehr eingehen, ist diese Art von Lähmung. Und da spreche ich etwas an, das uns in der Vergangenheit sehr geprägt hat. Nämlich eine Art von Lähmung, wo wir uns, wenn Gott irgendwas verlangt von uns, dass wir sofort unter Druck gesetzt fühlen. Oh Gott, das ist ja Druck, ich soll was tun. Oh nein, Stress, oh nein. Ja. Und das passiert oft mit Menschen, die halt Missbrauch durch Autorität erlebt haben, ja. Menschen, die Missbrauch durch Autorität erlebt haben, fallen da sehr leicht hinein. Sind da sehr anfällig dafür. Und die Vineyard Wien war viele Jahre ein Sammelbecken für solche Menschen und darum hat das, was ist, hat sich jetzt so ein bisschen etabliert, so ein bisschen eine ungesunde Kultur. Dass man um Gottes Willen nichts verlangen darf von Menschen, um Gottes Willen keine klaren Ansagen machen darf, weil oje, 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 da fühlt sich ja jetzt gleich wer vor den Schlips. auf den Schlips getreten und vor den Kopf gestoßen und unter Druck gesetzt. Ja. Da geht es um das Bild von Dachs, möchte ich euch in dem Zusammenhang in Erinnerung rufen. Der Petrus ist untergegangen, weil er den Blick auf Jesus verloren hat. Ist klatschnass gewesen, ist ins Boot eingestiegen, sind ans Ufer gefahren und was haben sie gemacht am nächsten Tag? Petrus ist nicht eine Woche in die innere Heilung gegangen. Sie haben am nächsten Tag ganz normal weitergemacht, weiter den Dienst ausgeführt. Der Petrus noch immer mit dem nassen Gewand, weil in 3 Stunden wird es normalerweise nicht trocken. Ist er da gestanden, hat für Menschen gebetet, war für andere da, hat gedient, hat sich investiert. Ja. Wir brauchen nicht perfekt sein, wir müssen nicht innerlich völlig hergestellt sein. Wir haben immer etwas zu geben. Es geht nicht darum, dass die Schale endlich voll wird, sondern darum zu entdecken, dass die Schale schon längst überfließt. Wir sollen uns nicht überfordern. In der Bibel steht klar, niemand soll mehr tun, als dem Maß seines Glaubens entspricht. Und wir sollen die Kosten überschlagen, ob wir das schaffen, ob das realistisch ist. Ja. Aber wir können und dürfen in jeder Lebenssituation was geben. Immer. Weil Jesus in uns lebt. Du bist das Licht der Welt, wenn sie euch daran erinnert. Das sind wir schon längst. Und das dürfen wir auch hinter uns lassen. Weil uns das so in eine Opferrolle hineindrängt, wo wir dann nur die Armen sind, nur unsere Bedürftigkeit sehen und uns eigentlich der Feind auf eine Art und Weise alles wegnehmen kann. Wenn wir in dieser Lähmung drin bleiben, dann lassen wir es zu, dass der Feind uns alles raubt. Dann sitzt man nur da, übertrieben gesetzt und sind arm und bedürftig und schwach und sehen nicht, wie viel wir haben. Und erleben nicht, wie schön es ist, mit seinen Gaben für andere da sein zu können. Wie unglaublich erfüllend es ist zu erleben, ich sage das so oft und ich sage es, wer nicht aufhören, es zu sagen, es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, dass Gott mich verwendet, um Gutes im Leben von anderen Menschen zu begegnen. Das ist das Größte, was es gibt auf dieser Welt für mich. Ja. Es gibt nichts Schöneres. Ich meine, ja, viel Geld haben ist super und ich weiß nicht was, ich hätte auch gerne ein cooles Auto. Aber das ist dann eben sowas von wurscht. Das ist bedeutungslos daneben. Weil das sind Dinge, die bleiben werden. Das schöne Auto ist in 50 Jahren hin, nicht mehr da. Das, was, wo ich mich von Jesus verwenden lasse, um für andere Menschen ein Segen zu sein, das bleibt in alle Ewigkeit. Ich möchte jetzt überleiten zum Abendmahl, wo Gott uns einladet, komm wie du bist. Du bist würdig. Du bist gut und richtig. Du bist kein Versager, du bist kein, ich weiß nicht was, setz da ein, was auch immer dein persönliches negatives Bild von dir selber ist. Komm wie du bist. Ich habe dich begabt, ich habe dich befähigt. Nehmen wir das auf. Nehmen wir Jesus in uns auf, lassen wir uns von ihm erfüllen. Und mir ist es wichtig, dass wir nachher noch wirklich uns auch diese Zeit fürs Gebet nehmen. Wenn du dich von einem dieser Punkte angesprochen hast, dann beten wir nachher noch. Lass dir helfen, lass dir dienen. Und tritt auch raus aus der Scham. Es ist keine Schande, wenn der Gebetsaufruf ist, noch vorzukommen. Warum? Wir sind alle, niemand von uns ist perfekt. Ich bin es genauso wenig, ja. Also was tun wir uns da an, wenn wir nach vorkommen? Ist doch super. Da können wir uns Segen abholen. Es ist viel besser, nach vorne zu kommen, als hinten so sitzen zu bleiben und zu denken, oh je, was werden jetzt die anderen von mir denken? Die anderen werden sich vielleicht denken, boah, der traut sich. Der hat wenigstens den Mut oder diejenige. Und werden dann vielleicht auch vorkommen. Seht das einmal so herum. Und damit möchte ich abschließen und das Mikro jetzt wieder dem Andreas geben.